Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Marion Salmann. Wir haben schon mal gesprochen zum Thema Tarot und Coaching. Heute sprechen wir über etwas ganz anderes. Wir wenden uns heute dem Thema Kochen zu. Marion leitet eine Kochschule, die heißt Lecker überleben. Und für sie gehört Kochen zur Grundausbildung für ein gesundes, genussvolles und selbstbestimmtes Leben. In der Kochschule bietet sie mit ihrem Team Kochkurse an, sowohl für Anfänger oder auch zu einem bestimmten Thema. Und ich möchte mit ihr heute über ihre Kochleidenschaft sprechen. Einen schönen guten Morgen, liebe Marion.
Einen schönen guten Morgen, liebe Jana.
Ich freue mich, dass wir uns hier getroffen haben zum Thema Kochen. Bei mir ist ja keine Kochleidenschaft vorhanden, was ich glaube an meiner kindlichen Prägung liegt. Wie sieht denn deine kindliche Prägung zum Thema Kochen aus?
Ja, ich sag immer, ich habe schon zum Beispiel in der Wiege gesehen, wie man ein Messer schleift. So. Also meine Familie lebte in erster Linie aus einem großen Garten und von daher war Essen, Lebensmittel, Verarbeitung und auch immer alles frisch im Grunde von Anfang an, von Babybeinen an dazu. Und ich glaube, das spielt tatsächlich auch eine große Rolle bei unserer Geschmacksbildung, sage ich mal so.
Oh ja, da bin ich sofort bei dir bei der Geschmacksbildung. Aber hat das auch Einfluss gehabt darauf, dass du das Kochen als etwas Schönes empfunden hast? Oder war es, also bei mir war es so, bei uns war die Mama oder noch immer meine Mama die gute Köchin daheim. Und das war so ihr Revier. Sie hat das immer sehr stark verteidigt, sage ich jetzt mal so. Und deswegen war für mich Kochen zum einen immer mit Arbeit verbunden. Man muss für die Familie sorgen und hatte jetzt nicht so eine gewisse Leichtigkeit. Wie war das bei dir?
Ja gut, bei uns war es auch natürlich, war es auch die Mutter, was heißt natürlich, unter anderem könnte man fast eher sagen, aber ich bin ja so in einer Großfamilie aufgewachsen, das heißt Oma, Opa, Tante, Onkel, wir wohnen alle in einem Haus, auch eher ländlich hier, also 20 Kilometer von Köln entfernt, und meine Mutter war auch eine sehr kreative Persönlichkeit. Das heißt, die hat einfach auch viel ausprobiert. Und von daher war das eigentlich nie mit, also habe ich nie bei ihr gelernt, dass Kochen jetzt eine Last ist oder was man einfach machen muss, sondern da war eigentlich immer auch Experimentierfreude, auch probieren wir mal aus, ach, das ist aber lecker. Also ich denke, das spielt natürlich eine große Rolle. Ich höre das hier öfters auch in meinen Kursen, dass wie man herangeführt wird, eine ziemlich große Rolle spielt. Ja. Wobei ich sagen muss, ich war als Kind ein absolut schlechter Esser. Also das hat meine Mutter wirklich an den Rand ihrer Nerven gebracht. Und ich habe noch, bevor ich zur Schule ging, einen eigenen Herd bekommen.
Okay.
Einen kleinen eigenen Kinderherd mit, der elektrisch war, mit kleinen Töpfchen und Pfändchen und so weiter. Und dann konnte ich mir mein Essen selber kochen und das habe ich dann auch immer aufgegessen. Also das war mir ein pädagogischer Trick, der aber anscheinend sehr gut funktioniert hat.
Ja, aber spannend. Das fällt mir jetzt gerade ein, bei meiner Oma war das auch so, da hatte ich auch einen eigenen kleinen Herd. Da konnte ich meine zwei Kartoffelchen, also das war jetzt nicht das Mahl, aber das war so dieses, meine zwei Kartoffelchen und meine drei Mohnrüben. Genau. Dich da ja zubereiten. Und da war die, also das war mit meiner Oma auch so, die war da geduldiger als bei meiner Mutter, weil ich glaube, dass meine Mama, die kocht total gern und auch gut, aber ich glaube, es war schon auch so dieses in Eile, wir müssen jetzt was essen. Weißt du, es war so eine Notwendigkeit.
Ja.
Und da bleibt dann irgendwie so die Freude, nee, meine Mutter hat Freude, aber die hatte mit uns keine Geduld irgendwie. Ich glaube nicht mal böse. Ich glaube, die wollte dann einfach irgendwann noch fertig werden.
Ja, kann ich verstehen. Also ich meine, wenn ich hier wirklich blutige Anfänger manchmal da habe, muss ich mich auch immer beherrschen, weil es mir irgendwie in den Finger juckt und zuckt, weil wir sagen, jetzt greife ich da mal eben ein, ne, und mach das mal eben schnell. Da muss man sich wirklich disziplinieren, das nicht zu tun.
Als du dann ausgezogen bist, hast du dann von Anfang an auch für dich selber gekocht, unabhängig, ob jetzt mit Partner oder nicht Partner? Oder gab es bei dir dann auch mal eine Phase, wo du so in so eine jugendliche Faulheit gekommen bist und dem Ganzen nicht nachgegangen bist?
Ja, also ich bin damals bin relativ jung ausgezogen. Ich glaube, ich war noch nicht mehr 18. Zu meinem Freund damals. Da haben wir auch gekocht. Ich überlege gerade. Und auch in erster Linie habe ich gekocht. Aber es war irgendwie doch sehr neu. Also das war eine andere Konstellation. Das war auch irgendwie ein anderer Zugang zu den Lebensmitteln. Und das musste ich mir tatsächlich erstmal so ein Stück erarbeiten. Aber ich hatte eben auch nochmal so überlegt, so wenn ich so das Ich und Kochen mit Begriffen verbinden würde, dann gehört auch mutig dazu. Also ich war immer mutig. Ich habe mich einfach dann mal dran gemacht und auch das Scheitern einfach in Kauf genommen. Und das erzähle ich auch immer meinen Kochschülern hier. Ich sage, Scheitern gehört dazu. Ne? Also Mut zum Scheitern in dem Fall.
Also das heißt, dass man mal Gewürze verwechselt oder dass der Kuchen nicht durch ist oder dass man das Brot oder den Kuchen zweimal backt. Das ist für dich jetzt Scheitern beim Kochen, sage ich jetzt.
Ja, oder dass es auch schlichtweg nicht schmeckt oder dass der Kuchen auseinanderfällt oder sonst irgendwas. Also so eklatante Fehler wie Salz und Zucker verwechseln, sowas habe ich nie gemacht, da kann ich mich nicht dran entsinnen. Aber es ist natürlich manchmal so, da hast du ein Rezept und denkst, aha, jetzt mache ich das mal nach. Und dann merkst du, dass es vorne und hinten nicht klappt.
Ist deine Kochleidenschaft schon immer vorhanden gewesen oder ist die mit den Jahren auch aufgrund der Sicherheit im Umgang mit den Lebensmitteln größer geworden?
Ja, die ist schon mit der Zeit größer geworden, auf jeden Fall. Also das hat eher so mein Mann mal gesagt, also dass er sagt, ach, vor ein paar etlichen Jahren war das mal, sagte, also irgendwie hast du jetzt gerade noch mal einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, ne, oder in eine andere Qualität von Kochen. Aber das hat natürlich auch wirklich was mit viel Üben, Erfahrung und natürlich auch hier mit meiner Kochschule zu tun. Ich bin ja keine gelernte Köchin. Ich habe hier einfach nur losgelegt, weil ich einen Seminarraum mit einer Küche hatte. Und ich habe aber relativ früh mit einem sehr guten Koch auch zusammengearbeitet, der aus meinem Freundeskreis kam, der wirklich hier in der Sterne-Gastronomie gelernt hat. Und da kriegst du dann einfach, wenn man aufmerksam bleibt, eine ganze Menge mit. Also ich habe sozusagen Learning by Doing meistens gemacht.
Das ist ja spannend. Du bist keine gelernte Köchin, hast eine Kochschule. Was war so der Hauptgrund für dich, in diese Richtung zu intervenieren?
Eigentlich, dass ich die Räume hatte und dass da eine Küche stand, die ich eingebaut hatte, eigentlich für Kunden, die die Räume bei mir auch für Seminare mieteten und wo ich dann aber die Konstellationen geändert hatten. Also dann war das plötzlich nicht mehr interessant und dann dachte ich, naja gut, jetzt hast du das Ding hier, musst du ja irgendwas mitmachen. Und so habe ich angefangen mit Kochkurse für Anfänger, weil ich gedacht habe, naja, was kannst du anbieten? Ich bin keine gelernte Köchin. Was bin ich dann? Also ich kann Hausfrauen kochen, wer braucht das? Leute, die nicht kochen können. Also sehr einfach so ein bisschen logisch abgearbeitet und auf der anderen Seite, aber ich bin mittlerweile hier ja 20 Jahre, nächstes Jahr sind es 20 Jahre, dass ich die Kochschule habe. Ich bin im Großraum Köln die Einzige, die Kochkurse für Anfänger anbietet.
Und es wird gebraucht, ne?
Absolut. Absolut. Also die Kurse sind wirklich meistens voll. Kommt immer so ein bisschen drauf an, an welchem Wochentag sie stattfinden, aber sobald sie am Wochenende sind, sind die Anfängerkurse voll. Ich mache auch Kurse für Studenten. Und auch diese Kurse sind immer voll. Das ist klar, da wird Tante, Mutter, Vater, Onkel verschenken diese Kurse dann an die Studenten. Aber das Bedürfnis ist da, ganz klar. Letztens hatte ich.
Ja, du?
Wie du? Letzte Zeit hatte ich einen Vater, der mit seinen zwei Söhnen gekommen sind. Der eine war 16, der andere 18. Sagte, ja, wenn die aus dem Haus gehen, sollen die in der Lage sein, sich selbst was kochen zu können.
Wow, spannend. Super. Aber was glaubst du, warum ist der Bedarf so groß im Vergleich? Also, weiß ich nicht, warum ist es so, dass die Leute jetzt wieder anfangen wollen zu kochen? Die haben doch vorher auch gekocht. Was ist der Unterschied zu vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren? Hat sich das verändert oder wird das zu Hause nicht mehr so beigebracht oder fällt die klassische Ehe vielleicht weg, wo die Frauen das den Haupt übernehmen? Was ist so der Grund? Also, das wäre jetzt so psychologisch betrachtet.
Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass das Angebot der Lebensmittel und vor allen Dingen aber auch der Convenience-Verpackung, also sprich der Fertiggerichte, das hat sich ja in den letzten 20 Jahren, ich nehme jetzt wirklich mal diesen Zeitraum, wo ich hier die Kochschule habe, weil ich da ja mit einem anderen Blick auch einkaufe im Grunde. Ja, das hat sich sehr verändert. Also ich merkte auch, dass es dann manchmal bestimmte Sachen gar nicht mehr zu kaufen gab. Also Einzelzutaten. Ja, es war mal eine Zeit lang tatsächlich total schwierig, noch Blätterteig zu kriegen. Mittlerweile kriegst du es wieder. Aber so Einzelplatten Blätterteig. Plötzlich gab es nur noch Fertigprodukte mit dem Blätterteig. Ne? Also das heißt, so von Seiten der Industrie wurde viel auf den Markt geschmissen, was im Grunde eine Fertigkeit und eine Fähigkeit nicht mehr verlangte. Und das ist natürlich sehr praktisch, aber auch sehr fragwürdig.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, also das, was dann Erleichterung galt, ist dann eigentlich irgendwann wieder gekippt.
Genau, richtig. Ne? Also ich denke schon, dass das Bewusstsein in Bezug auf, wie ernähre ich mich, deutlich angestiegen ist, also mehr Aufmerksamkeit bekommt, vor allen Dingen aber auch bei jungen Leuten. Dass aber auf der anderen Seite auch diese Vermittlung von, wie koche ich was, und zwar ganz basic, nicht mehr so in dem Maße da ist, wie ich es zu meiner Jugend und Kindheit hatte. Ja, auch mir ist es natürlich so, dass vor allen Dingen hier im städtischen Raum, denke ich mal, der Griff dann zur Fertigpizza oder was es sonst da alles schon fertig ist, was du nur noch in den Backofen oder in die Mikrowelle schiebst. Die Verlockung ist einfach groß, wenn es schnell gehen soll.
Ja, definitiv. Und ich denke, wenn man ein volles Berufsleben hat mit Kinder und Schule, Kindergarten, dass man diese Erleichterung vielleicht dann auch einfach gerne annimmt. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe die immer gerne angenommen. Jetzt ist bei mir auch der Sonderfall, ich habe Gastronomie gelernt, ich hatte immer Küche um mich rum, die mir immer das Kochen genommen haben. Und wenn man dann mal frei hatte, konnte man einen Tag auch mal ein Brot essen. Aber grundsätzlich waren immer Köche so um mich rum, was natürlich gut war. Auf der anderen Seite war ich nie in dieser Notwendigkeit. Und dann habe ich überlegt, dass gerade in der jetzigen aktuellen Zeit ja die Lebensmodelle sich ja doch verschieben von der traditionellen Ehebeziehung hin zu jeder wohnt für sich allein. Und ich glaube, wenn man dann mal gut essen möchte, bleibt einem ja fast gar nichts übrig, als es selber zu machen. Und dann vielleicht aus dieser Notwendigkeit heraus die Freude daran zu finden?
Ich glaube schon. Oder man hat ein gutes Bankkonto, ne? Dann kannst du natürlich auch gut essen gehen. Also ich meine, es gibt ja gute Restaurants, da gar keine Frage. Ich höre öfters auch, dass Leute gerne kochen, weil es sie auch entspannt. Ja. Also wenn die von der Arbeit kommen, dann ist das für manche ein Stück Entspannung, dann was zu schnibbeln, was zu brutscheln und hinterher wirklich was Konkretes auch vor sich zu haben. Also schon fast wie so ein kleines Erfolgserlebnis. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das nervt mich nur. Ne? Und ich denke, das hat oft auch was mit haptische Qualitäten, ob man das gerne mag. Und zum anderen auch wirklich so ein bisschen Handwerk, ob man dazu auch eine gewisse Neigung hat und Liebe hat.
Also bei uns ist das daheim ja auch so. Mein Mann macht das auch aus absoluter Entspannung heraus. Der liebt das. Für mich ist das totale Stressposten, wenn ich in die Küche muss. Wenn es heißt, du jetzt, dann denke ich mir, why? Ja, es ist spannend.
Ja, ich meine, ich finde das auch nicht schlimm. Ich habe auch schon mal einen ehemaligen Arbeitskollegen, der bei mir auch mal einen Anfängerkochkurs gemacht hat, wo ich dann so zugeguckt habe. Das sind ja so Anfänger, gehen immer so 3-4 Mal hintereinander, also nicht nur eine Einheit. Und das war auch so jemand, wo ich gedacht habe, geh lieber essen, ne? Oder guck, dass du dich mit deiner Freundin arrangierst und sie kocht. So. Also ja, manchen liegt es einfach nicht. Das finde ich auch okay, ne? Man kann nicht immer alles können.
Ja, das stimmt. Aber du bist schon auch grundsätzlich der Ansicht, aufgrund auch deiner Erfahrung mit der Kochschule, dass jeder, der willig ist, das Kochen in den Basics auch lernen kann. Dass das jetzt nicht etwas ist, was für immer unerreichbar scheint.
Nein. Ich sag immer, isst du, also ich frage dann manchmal einfach nur nach, isst du gerne? So, und wenn dann ein Ja kommt, sage ich, dann ist alles gut. Und dann kommt das andere auch. Ne, weil dann wird eigentlich die Freude am Genießen, die wird einem dann auch Türchen öffnen, dass man sich da auch was Leckeres mal zubereiten kann. Wenn jemand nicht gerne isst, sondern das auch wirklich nur sieht, das ist so meine Beobachtung zumindest, naja, Hauptsache ich habe irgendwas im Bauch, ne, und ist dann auch im Stehen noch eben schnell. Ich glaube, an denen geht das wirklich vorbei.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, was ich auch spannend finde jetzt? Ich überlege gerade, wenn mein Mann kocht oder auch meine Mutter, die ist ja auch so eine Köchin, das ist ja trotz dessen, wenn da jemand in der Küche steht und brutzelt, hat das ja auch was Heimisches oder gemütlich. Das hat was, also wir sitzen dann alle in der Küche von der Familie und kochen oder unterstützen, indem wir was schnipseln, aber es ist wie so eine Gemeinschaft, die dann entsteht. Auch wenn ich selber das zusammenmixe so, aber es findet sich dann alles in der Küche irgendwie in dem Moment.
Ja.
Das ist ja eigentlich schön, dass eine Tätigkeit die Gemeinschaft im Prinzip zusammenbringt, ne?
Ja, Essen verbindet im Grunde, ne? Aber Essen bestraft auch. Also dann kommen wir ja zu einem ganz heiklen Thema, was so alles am Küchentisch passiert.
Ja, das stimmt. Das ist ein großes Thema. Ich glaube, dessen sind sich viele auch gar nicht bewusst, was das auch prägend für jemanden bedeuten kann, ne?
Ja. Also wenn du immer beim Essen auch dann Kritik oder sonst irgendwelche Streitereien reingeschoben bekommst, dann verbindet sich das mit. Und ich meine, das geht ja hier, jetzt kommen wir an einer ganz anderen Ebene, aber es ist hier natürlich auch eine sinnliche Qualität, was zu Essen gehört. Ne? Also schmecken, riechen, auch fühlen letztendlich. So, und der Geschmackssinn zum Beispiel ist eines der ältesten Sinne, die wir haben. Also hier schmecken, riechen. Ich sage immer, das geht sofort hinten ins Rückenmark rein. Also da wird gar nicht mehr groß überlegt. Das ist doch fast auch das Schwierigste, Essgewohnheiten zu verändern, weil das so tief verankert ist in unserer Struktur. Und wenn das dann gekoppelt ist mit negativen Erlebnissen, Erfahrungen, Empfindungen, dann kann das wirklich sehr schräg werden.
Total spannend, ja. Ja. Also, ja. Also, was mir immer auffällt, jetzt, obwohl du gerade gesprochen hast, so diese Sätze wie aufessen, gerade sitzen, mindestens einmal essen, weil beim ersten Mal hat der nicht geschmeckt, was vielleicht gar nicht in der Form gemeint war, aber es kommt an, okay, du musst zweimal essen. Das sind ja alles Gewohnheiten, die dahingehend geprägt sind, ne?
Ja. Ja. Immer den auch Teller aufessen, auch wenn man eigentlich satt ist.
Ja, ja.
Also wo man auch immer wieder über seine Grenzen geht. Also das ist so vielschichtig, was mit Essen verbunden ist. Ja. Und das sehe ich auch so ein bisschen manchmal hier als meinen Auftrag, andere Erfahrungen zu vermitteln. Ne?
Und eben, was ich glaube, wenn man eben diese Erfahrung gemacht hat, was wir gerade besprochen haben, und dann dreht man es um und sagt, ich koche mir aber das Essen selber, dann auch wieder so ein bisschen Verantwortung zurückholen vielleicht, indem man selber bestimmt, wenn schon aufessen, entscheide ich, was auf den Teller kommt.
Ist eine Option auf jeden Fall. ich weiß nicht, ob es so unbedingt wahrgenommen wird von den meisten, aber da steckt natürlich auch eine Möglichkeit, wie soll man sagen, der Heilung drin. Ne? Also ich denke, etwas, was man im Grunde machen muss, ne? Wenn man überleben will, bleibt ja nichts anderes übrig, als was zu essen. Und das wieder mit etwas angenehm und schön zu verbinden.
Ja, ja. Hast du das Gefühl, dass der Trend zum Frischkochen wieder größer wird? Also, dass das Bedürfnis nach selber Frischkochen vermehrt ist? Und wenn ja, mich würde mal interessieren, welche Altersklasse und welche Geschlechteraufteilung deine Anfängerkurse besuchen?
Ja, und ich würde noch eine Kategorie mit dazu nehmen, nämlich auch welcher Bildungsstand. Und, weil das ist eigentlich für mich das Auffälligste. Also ich habe fast nur Leute, die, also ich würde mal sagen, über 50% aus dem akademischen Bereich. Und die, ja, so 40, zwischen 40 und 50, also auf jeden Fall mit einem höheren Bildungsstand. Also ich will nicht sagen immer alles Abiturienten, aber wo man merkt, so, da ist viel, da ist viel Bildung vorhanden und auch, wie soll ich sagen, eine Reflexion, was mache ich hier eigentlich und was esse ich hier. Mhm. Jetzt im Moment bei den Kochkursen für Anfänger zum Beispiel, da habe ich im Moment immer nur Herren Truppen, was ganz lustig ist, also macht mir viel Spaß. Auch viele Ältere, interessanterweise. Also manche, die dann einfach aus der Not heraus auch kochen lernen, weil meinetwegen die Kantine nicht mehr da ist oder weil sich dann auch in der Beziehungsebene was verändert hat. Ich habe jetzt einen hier gestern Abend wieder, der kommt jetzt zum dritten Mal, macht der einen Anfängerkochkurs. Ja, da ist vor 5, 6 Jahren die Frau gestorben. Und ja, jetzt muss ich mir was kochen und ich will aber auch was essen, was mir schmeckt und was meinem Gusto entspricht. Und der macht sich da einfach ganz wacker ran, ne? Und ja gut, bei den Studenten, da habe ich eine sehr klare Definition vom Alter von bis. Und dann muss ich sagen, also das geht so bis 30, so ab 18 bis 30. Ansonsten ist eigentlich so das Mittelfeld ganz gut bestückt. Also man kann so sagen zwischen Anfang 30 bis Mitte 50. Das macht so ein Stück das Gros aus. Aber man muss auch dazu noch anmerken, Corona hat auch erstmal einiges verändert. Also während und auch die letzten 1, 2 Jahre nach dieser harten Corona-Einschnitte waren es vermehrt nur junge Leute, die gekommen sind. Also wo man einfach gemerkt hat, so die Älteren halten sich ein Stück noch zurück, wieder in Gruppen reinzugehen. Ne? Und das hat sich so jetzt seit diesem Sommer ungefähr beobachte ich, dass auch wieder Ältere und auch Stammkunden, die schon so jenseits der 50, 60 sind, dass die jetzt auch wieder vermehrt wieder dran teilnehmen. Die das aber auch sagen, die haben, dass sie einen langen Anlauf gebraucht haben, um wieder in diese, es ist manchmal auch einfach Hobby, wieder mit einzusteigen.
Ja, das glaube ich gerne, dass die Zeiten dahingehend sehr prägend waren, was Gruppe angeht, was Austausch und was Nähe angeht und dass man das ganz behutsam wieder sich zurückerobern muss, weil es ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit auf, das ist es ja eben, engen Raum auch Leute kennenzulernen und ich finde es immer gut, mit Leuten in Kontakt zu kommen, wenn man nebenbei was tut. Also wenn man nicht nur wie Speed-Dating sich einfach so gegenüber sitzt und 5 Fragen stellt, sondern wenn man, sei es jetzt beim Kochen oder Wandern, whatever, wenn man was tut und sich denn darüber austauscht und in Kontakt kommt. Und das kann ich mir schon sehr angenehm vorstellen.
Ja. Ich habe einen Teilnehmer, der kommt, der zählt auch immer mit. Ich glaube, jetzt ist er bei 115 Kursen, die er bei mir gemacht hat.
Cool. Und was ist aus deiner Erfahrung, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörer zuhören und sagen, okay, Kochen ist nicht so meins, also ich inbegriffen, aber was wäre so 1, 2 Gerichte, wo du sagst, das ist echt so einfach, Leute, das dauert nicht lange, das mit das kann man anfangen, weil ich glaube, sobald man merkt, man kriegt's hin, also so ist es bei mir, sobald ich merke, ich bekomme es hin, es ist nicht alles irgendwie an mir brand, es schmeckt halbwegs, schöpfe ich ja auch Mut, das ist das, was du ja vorhin erzählt hast, das andere zu probieren. Also was wären für dich solche Basics, wo du sagst, damit kann man ja mal starten?
Ja, also ich habe eine Kursreihe, die mache ich jetzt schon etliche Jahre, das nennt sich 30 Minuten ein Topf.
Oh, so.
Ja, genau. Ne? Also da geht es jetzt gar nicht um was für ein Gericht, sondern da zählt der Aufwand und letztendlich auch der Berg vom Spül, den ich hinterher habe. Das höre genau. Ich immer wieder. Ne? So, also 30 Minuten ein Topf, ne? Also es sagt einmal die Zeit und das andere ist, wie viel Geschirr habe ich hinterher zum Spülen. Mhm. Und da gucke ich halt auch immer, dass mal so kleine Abwandlungen in den Gerichten mit drin ist. Das sind halt alles Sachen, die man gut miteinander garen kann. Mhm. Oder auch so One-Pot-Gerichte, die jetzt nicht zeitlich, habe ich jetzt am Sonntag, hatte ich da auch wieder einen Kurs. Da ist dann noch mal ein Gericht bei, was anderthalb Stunden dauert. Wenn du einen Gulasch machst, ist im Grunde auch ein Topfgericht, ne? Braucht aber länger, einfach damit das Fleisch gar wird.
Ja.
Und dann kannst du natürlich, Pasta geht immer, ne, das hast du immer in 20 bis 30 Minuten fertig. Wenn man es auf die italienische Art macht.
Ja, Pasta geht gerade mit Kindern geht Pasta immer. Ich habe auch festgestellt, weil wir vorhin auch nochmal um die Geschmacksnerven gesprochen hatten, meine Kinder würden ja, also wenn es nach denen geht, glaube ich, könnten die wochenlang das Gleiche essen. Und da bin ich so ein bisschen nicht im Zwiespalt, aber ich überlege dann immer schon, ich meine, natürlich ist es einfach, den Kindern für 2 Wochen immer das Gleiche zu machen, wenn es denen nicht zum Halse raushängt und wenn die darauf gerade Appetit haben. Andererseits überlege ich, wo ist die Vielfalt, dass sich die Geschmacksknospen herausbilden? Mhm. Und da wäre jetzt meine Frage, wie viel Abwechslung braucht es wirklich, gerade im Kinderalter vielleicht, um die Knospen herausbilden zu können? Oder sagst du, bis zu einem bestimmten Alter ist es erstmal nicht so entscheidend, nach hinten raus wird es dann erst spannend.
Oh, das geht natürlich, also ich habe wenig mit so Kindergerichte zu tun. Ich bin 1,80 Meter, meine Küche ist entsprechend hoch, also ich kann hier überhaupt keine Kinder unterrichten zum Beispiel. Ne? Die würden überhaupt nicht in der Küche parat kommen. Eine Freundin von mir, die macht hier auch Kochkurse, die ist Sozialpädagogin und hat da auch ihren Fokus so auf Jugendliche und Kinder gerichtet. Die kennt sich von hinten nach vorne aus, wie man Kindern was Leckeres anbieten kann und wie man das auch verpacken kann. Die erzählte zum Beispiel gestern, dass einer der Teilnehmer, die gestern hier waren, hat auch einen 2-jährigen Sohn und der auch sagte, ha, wie kriege ich den denn dazu, dass der auch mal hier Gemüse und dies und jenes isst, sagt sie, ja, ach, dann nimmst du einfach einen Brokkoli, die hatten gestern eine Quiche gemacht und nimmst du da ein Stückchen Brokkoli und legst das mit auf die Quiche und sagst, ach, das ist jetzt ein Baum. Ne? Und dann nimmst du die Tomaten, halbierst und sagst, das sind die Zwerge. So, also da geht es manchmal eher darum, wie, ja, ich will nicht sagen, wie verkaufe ich das, ne? Aber wie kann man auf einer spielerischen Art und Weise auch Kinder an sowas heranführen? Und Kinder haben, was ich immer so mitgekriegt habe, auch bestimmte Geschmacksrichtungen, die sie einfach nicht mögen, was normal ist, ne? Wie bitter oder sauer. Salzig und süß eigentlich nicht, aber so bitter und sauer, das sind schon so Sachen, da findet man erst später Gefallen dran. Mhm. Das erzählen auch viele, dass sie sagen, als Kind habe ich das nicht gemocht, heute liebe ich das. Und da weiß man auch, dass das wohl so vom Entwicklungsgeschehen her, dass sich da so die Geschmacksknospen anders verhalten und weiterentwickeln. Aber ich denke schon, so weit es geht, Kinder an Essen heranführen und das vielleicht auch wirklich auf so einer spielerischen Art und Weise zu machen, ist sicherlich ein optimaler Weg.
Um dann eben auch für später diese unterschiedlichen Geschmacksknospen zu haben, um eben nicht nur salzig und süß zu kennen zum Beispiel.
Genau, richtig, genau.
Mhm.
immer mal wieder Angebote machen, und die vielleicht dann auch so ein bisschen verstecken in anderen Sachen. Mhm. Und ich denke, dann geht das schon Stück für Stück.
Aber können sich Geschmacksknospen nach hinten raus auch nochmal verändern als Erwachsener? Wenn man dann vielleicht anfängt, selber zu kochen, kann man dann da noch ein bisschen dran feilen? Oder ist, weiß ich nicht, ist es dann gesetzt oder verändert sich das? Was ist deine Erfahrung?
Da muss ich jetzt echt überlegen. Das geht ja so ein bisschen eigentlich aus dem eigentlichen Kochen heraus. Ne? Also ich denke schon, dass man Sachen trainieren kann. Mhm. Also hundertprozentig weiß ich das zum Beispiel bei Schärfe. Ja?
Ah, okay.
Das, ne? Schärfe ist trainierbar. Und wenn du heute schon beim kleinen Krümelchen Chili das als zu scharf empfindest und wenn du das immer wieder steigerst, langsam, kannst du nachher richtig scharf essen. Ich war einige Male in Indien in Urlaub, da blieb mir nichts anderes übrig, als mich zu trainieren. Und das geht, dauert so eine Woche ungefähr und dann kommst du mit diesem sehr scharfen Essen durchaus klar. Also das geht auch relativ schnell aus meiner Erfahrung heraus. Aber da hatte ich natürlich auch keine Chance. Also entweder ich esse jetzt da mit der Familie, mit der wir da befreundet waren, oder ja, ich hungere. Ne? Aber das zeigt einfach, dass man sich natürlich auch mit Geschmäckern anfreunden kann.
Ich sage auch
mal. Aber dazu gehört natürlich auch entweder eine gewisse Bereitschaft, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Offenheit und Neugierig. Also das ist schon wichtig. Und ich muss sagen, ich finde es ja immer spannend, den Leuten beim Kochen zuzugucken. Wir waren jetzt dieses Jahr in Kambodscha im Urlaub gewesen und dann konnte man da so sich einbuchen und zwar bei einer einheimischen Familie einheimisch kochen. Mhm. Und das haben wir gemacht, weil mein Mann ja für sowas immer, er will das immer alles sehen und ich denke mir, ja, fahren wir halt hin, gibt lecker Essen so. Fand ich total spannend, also wie die kochen, also im Sinne von, manche Lebensmittel kennt man ja, andere wieder nicht, aber mit welchen Töpfen, mit was würzen die, wie schnell sind die, meisten sind ja sowieso viel schneller, wenn du das nachguckst, dauert das immer irgendwie eine Stunde länger, habe ich das Gefühl. Ja. Und das finde ich auch total spannend. In Thailand hatten wir das auch gemacht, da waren wir auch kochen mit Einheimischen, also das finde ich echt, das sagt auch so viel über die Kultur und über diese Menschen aus, oder? Also Kochen ist mehr als Essen zubereiten.
Ja, auf hundertprozentig, ja. Das ist wirklich ein Stück Eintauchen in eine Kultur. Mhm. Mit all den manchmal auch geheimen Regeln, also Indien ganz fürchterlich, machst 100% immer was falsch da, weil das alles auch nochmal so in diese religiösen Rituale mit eingebunden ist. Da hat man dann in England weniger Probleme mit. Aber du kriegst wirklich sehr authentisch mit, so wie dort auch Leben funktioniert, ganz genau.
Wenn du jetzt die Kochschule hast, kochst du privat auch noch gerne oder lässt du die ganze Leidenschaft in der Kochschule?
Doch, ich koche eigentlich, soweit es geht, regelmäßig. Mein Mann kann sich auch gut versorgen. Der greift dann aber auch gerne mal zur Linsensuppe aus der Dose. Aber jetzt so, wenn ich zum Beispiel Kochkurse habe oder so, kann ich nicht hier noch privat kochen. Ne? Das schließt sich schon zeitlich ein Stück aus. Da muss der sich selber versorgen. Aber jetzt die nächsten 3-4 Tage habe ich zum Beispiel abends keine Veranstaltung und Verpflichtung und dann koche ich selbstverständlich. Und jetzt auch nicht immer aufwendig. Gestern gab es auch was Schnelles, Carbonara, Spaghetti Carbonara. Ja. Total lecker. Halbe Stunde bist du fertig. Ne? Aber wir gehen sehr selten essen zum Beispiel. Ne? Also weil ich doch lieber selber koche, als essen zu gehen.
Gut, wenn man gut kochen kann, glaube ich, hat man vielleicht gar nicht so die Ambition. Also ich merke es hier in China zum Beispiel, wenn wir essen gehen, gehen wir gern chinesisch essen, weil wir es selber nicht kochen können. Also weil wir es einfach nicht kriegen wie die Einheimischen. Das machen wir, machen wir selber. Und was ich immer so bewundernswert finde, ist, wenn dann Köche, damit schließe ich dich jetzt ein, die so viel unterwegs sind in der Küche, dass sie die Rezepte aus dem Kopf können. Ich muss ja wegen jedem Findelfurz, muss ich ja Gott sei Dank irgendwelche Lexikas aufschlagen, online, offline und nachgucken. Ich kann mir das echt nicht merken. Ne? Also, und dann fehlt mir manchmal auch die Vielfalt, um spontan sagen zu können, heute mache ich das. Also ich bin wirklich so eine, wenn ich verantwortlich bin fürs Kochen, dann habe ich zum Beispiel, mache ich mir einen Speiseplan für die Woche und dann weiß ich genau, was ich jeden Tag zu tun habe und dann wird das abgearbeitet. Aber du hast wahrscheinlich so viel im Petto, dass du einfach sagst, so, heute ist mir nach und dann geht's los.
Nee. Ich stehe manchmal auch da und denke, hoch, was kochst du denn heute? Ja. Dann fällt mir aber dann zum Beispiel nochmal ein, heute Morgen war auch wieder, was machst du denn heute? Ja, aber ich habe unten noch eine Hühnerbrust, ich habe dies und jenes noch, okay, das muss weg. Ne? Also bastel ich dann da was raus. Aber ich habe auch nicht alle Rezepte im Kopf. Klar, das ist so, ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit Sprache lernen. Ne? Wenn du das Vokabular kannst, dann kannst du drauf losplappern. Wenn du gute Erfahrungen hast, viele Erfahrungen hast im Kochen, kriegst du immer was hin. Ne? Mhm. Das kannst du natürlich nicht unbedingt immer wiederholen. Ne? Das musste ich auch erstmal hier über die Kochschule lernen, genau auch zu dokumentieren, was mache ich da jetzt gerade, wenn ich irgendwas Leckeres habe, wo ich denke, das wäre jetzt auch nochmal was hier für meine Kochkurse.
Mhm. Und neben den Anfängerkursen hast du ja auch noch so Teambuilding und andere Kurse. Was ist da deren Inhalt? Also was außer die Anfängerkurse, was bietest du da noch an?
Ja, Teambuilding hört sich immer, ich dachte auch immer erst, die wollen so richtig was. Ich komme ja auch aus dem Trainingsbereich. Die wollen dann so richtig was mit Interaktion und dies und jenes. Nee, eigentlich wollen die nur Spaß haben und hinterher soll was Leckeres bei rauskommen. Also das hat dann auch schon fast wieder Freizeitqualität. Ja, also meine Themen kochen, das ist natürlich das Interessanteste, ne? Dass man da auch immer wieder guckt, dass man jedes Jahr im Programm was Neues hat, dass man auch so die Ohren und Augen offen hält, wo geht im Moment so der Trend hin. Also Kochen hat tatsächlich, also gerade hier auch was so im Kursbereich angeht, hat ganz viel auch mit Trendküche zu tun. Vegan ist mittelprächtig, vegetarisch ist aber sehr gefragt zum Beispiel. Auch von denen, die eben traditionell kochen, die dann irgendwann sagen, ja, möchten gerne weniger Fleisch mal essen, so in der Woche. Und wie kann man das, was gibt es da noch für andere Ideen, für andere Optionen, die so aus den eigenen Gewohnheiten herausgeht? Dann jetzt im Moment auch sehr immer noch im Trend ist auch so die ganze levantische Küche, also alles, was so das östliche Mittelmeer angeht, israelische Küche, syrisch, jordanisch, palästinensisch. Ja, und ich denke mal, im Moment wendet sich das wohl auch wieder so in Richtung einheimische Küche. So.
Okay.
Also es gibt immer so Strömungen auch. Und da gucke ich natürlich schon auch, dass ich das ein Stück mit aufgreife. Oder manchmal bin ich auch der Zeit ein klein bisschen voraus und biete dann Themen an, wo ich dann merke, ach, die kommen jetzt erstmal so langsam wieder ins Bewusstsein.
Ja, das heißt, man lernt ja auch dann immer wieder für sich selber was dazu, gerade was das Thema Fleischkonsum angeht, glaube ich, auf neue Alternativen zu stoßen und zu erkennen, dass man eben nicht jeden Tag sein Schnitzel braucht, sondern dass das eben auch zwischenzeitlich mit anderen Dingen kompensiert werden kann, ist, glaube ich, schon auch sehr spannend. Mhm. Und es sagt ja, glaube ich, auch viel über die Persönlichkeit aus. Ich glaube, wenn du deine, das ist jetzt eine These, die ich aufstelle, wenn du deine Kochkurse gibst, es ist ja schon auch eine Persönlichkeitsweiterentwicklung, oder? Es ist doch einfach so. Wenn ich da stehe und koche, dann hat das doch auch immer was mit mir selber zu tun. Wie geduldig ich bin, wie ausdauernd ich bin. Bin ich bereit, was Neues zu lernen oder nicht? Ich glaube schon, oder? Was deine Erfahrung?
Ja, aber das ist ja immer, wenn du was Neues lernst, ne? Fügst du das deiner Persönlichkeit hinzu, sozusagen. Und dann hast du die Entscheidung, will ich das weiter ausbauen oder verfeinern Und dann nehme ich das jetzt mal, naja, und denke, ach ja, schön, gut. Aber ich mache es, glaube ich, gehe mir doch lieber morgen die Pizzaschachtel wieder kaufen. So, das gibt es natürlich auch. Ne?
Ja, aber es ist so, wie du es ja eben auch gesagt hast, Kochen ist eben wirklich der große Schlüssel für das gesunde und selbstbestimmte Leben. Ne? Das ist so eine
genau.
Schlüssel, die man drehen kann.
Ja, ich sage auch immer, wer kochen kann, kann überall überleben, egal wo er ist.
Ja.
Man kann im Grunde auch, ich kenne auch jemand, der hat damit mal aus einer Not heraus, als der in Asien längere Zeit unterwegs war, hat er sich da ein Stück auch seinen Lebensunterhalt mit verdient, ne? Indem er einfach kochen konnte. Jetzt nicht als gelernter Koch, aber als guter Hobbykoch. Und der dann am Straßenrand in Indien so eine kleine Kochbude da aufgemacht hat.
Ah, oh, das ist ja auch spannend, ne?
Ja, geht auch. Mhm. Mein Mann ist Gärtner. Ich denke immer, dass so wir beide kommen überall durch.
Ja, das ist so. Ja, und ich finde eben so dieses Unabhängige, du kannst dir selber dein Essen zubereiten und bist da flexibel mit den Lebensmitteln und weißt du mit den Lebensmitteln was anzufangen. Das macht ja auch ganz viel. Auch mit dem Geldbeutel brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Natürlich ist es einfacher, aber auf Dauer gesehen auch einfach teurer, als wenn ich mir einen Sack Kartoffeln nach Hause hole und dann 5 Mahlzeiten in Zusammenarbeit mit den Kartoffeln organisiere. Ne? Und ich glaube, das ist auch noch nicht ganz vielen bewusst. Also ich weiß, zu Studentenzeiten habe ich das auch nicht geglaubt, da habe ich auch lieber die TK-Geschichten genommen. Mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders. Und ich finde, das macht ja auch was mit einem, wenn man eben ja, dieses sich selber versorgen können, das ist so ein Grundbedürfnis.
Ja, und ich meine, das eröffnet einen auch, ich reise ja auch gerne, und das eröffnet einen auch nochmal einen Zugang zu der, wie soll ich sagen, normalen Welt. Also wir waren jetzt die letzten Jahre, ich war zweimal jetzt in Irland, ich gehe nicht in Hotels, ich hole mir immer eine Ferienwohnung oder ein Ferienhäuschen und dann gehe ich da einkaufen und dann koche ich halt selber und du kriegst andere Erfahrungen, andere Einblicke in diese Kultur, wenn du dich auch mit deren Essen beschäftigst.
Definitiv.
Ja, ja. Auf Märkte gehen. Ja, also was. Also das... finde, das geht mir ein Stückchen noch mehr in die Tiefe der jeweiligen Kultur, als wenn ich mir da reines Sightseeing einverleibe.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich muss sagen, hier in China, wir sind ja auch viel unterwegs und China ist so groß, dass ja im Norden anders gekocht wird wie im Süden und rechts anders. Und so. Und das mal so wahrzunehmen und dann auch so zu erkennen, wie vielfältig die unterschiedlichen Länder ja einfach sein können, finde ich ja absolut faszinierend. Ja.
Ich war ja auch mal in China zusammen mit meinem Mann. Klar, da bin ich auch nur essen gegangen. Aber ich fand das zum Beispiel eines der interessantesten Länder, auch was das Essen angeht. Also toll. Ne?
Ja.
Morgens in die Garküchen rein und sich dann erstmal eine Suppe holen. Wir waren viel unten im Südwesten. Ja. Und wir haben gesagt, also jeden Tag steigern wir unsere persönliche Erfahrung hier, wie man kochen kann. Und auch, wir haben gesagt, wir gehen jeden Tag etwas günstiger essen und es wird immer besser. Ne? Ja, weil wir einfach immer mehr und mehr und tiefer in die ursprüngliche Kochqualität oder auch so in die Garküchen reingucken konnten.
Das ist ja das Spannende hier. Also nicht nur in China, in anderen Ländern bestimmt auch, aber in China ist mir aufgefallen, je günstiger, desto besser. Also desto hausmannsköstlicher oder ursprünglicher wird es. Und wir haben die besten Essensgenusserfahrungen gemacht im Hinterland, wo wir nie alleine hingekommen wären. Meistens reisen wir mit Guide, schon allein mit Sprachbarriere. Und dann hat er uns manchmal so in Hütten reingeführt, wo ich dachte, oh mein Gott, das kann man doch nicht machen. Und dann waren das die herzlichsten Menschen, das beste Essen und dann hast du da einen Preis und denkst dir, das kann es doch gar nicht sein. Also es ist schon Wahnsinn, was auch Essen Ausdruck an Gastfreundlichkeit ist, an Willkommenskultur ist, an Schön, dass ihr da seid. Manchmal kriegst du dann immer noch eine extra Portion von dem, was da vor Ort gerade gegessen wird oder eine Spezialität des Hauses oder so. Und ich finde, das ist ja auch so ein Sprachrohr. Und wenn man selber dieses Sprachrohr gut beherrscht, kann man darüber schon gewisse Dinge nonverbal kommunizieren, finde ich.
Absolut, ganz genau. Da braucht man nicht viel Kenntnisse in Bezug auf die Sprache. Das klappt auch so. Also ich habe auch öfters, man sollte auch in so kleinen Hütten schon mal mitgekocht. Und ja, und es ist ja auch eine Wertschätzung, man da dem anderen mitgibt. Ne?
Definitiv. Spannend. Also Kochen ist mehr wie Pflicht. Kochen ist mehr Genuss und Leidenschaft. Und mit deiner Kochschule möchtest du einfach jeden einladen, sich dem Kochgenuss hinzugeben. Sehe ich das richtig?
Ja, so ist es. Also ich habe tatsächlich ein gewisses Sendungsbewusstsein, was Kochen angeht. Und ich für mich selber ist es auch ein kreativer Spielplatz.
Auf jeden Fall. Und was ich jetzt festgestellt habe, ich bin ja jetzt gerade verpflichtet zu kochen, weil mein Mann gerade nicht daheim ist, der ist beruflich außer Haus. Man macht nochmal andere Dinge in einer Zeit, die man vielleicht sonst nur mit wenig qualitativen Dingen, um es jetzt zum Schreiben verbracht hätte. Ja. Also wir haben ja doch so viel Zeit am Tag, die wir eben nicht so wirklich nutzen für, was ja auch dazu gehört. Da muss man ja einfach auch nur manchmal in die Röhre schauen oder so. Ja, aber ich finde, wenn man das mit Kochen macht, das ist nochmal so eine Quality Time auf einer anderen Ebene. Und das empfinde ich als sehr befriedigend.
Ja. Und auch einfach kommunikativ, ne? Freunde einladen.
Ja,
auch,
ja.
Wenn ich hier mal Probe koche, ich habe da immer so ein kleines Kontingent von Freunden, die ich sage, ach, ich brauche mal wieder hier Testesser.
Auch schön.
Ja, auch gut, ne? Ja. Du mit auf die Liste.
Ja, bitte. Wow. Eingeflogen das nächste Mal.
Und ja, letztendlich, wenn du dann zusammen da sitzt, im kleineren Kreis oder größeren Kreis, je nachdem, dann hat das auch immer wirklich eine sehr schöne, verbindende, gemütliche und entspannte Qualität. Also ja. Essen ist wunderbar.
Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. In den Shownotes werde ich deine Kochschule verlinken. Alle, die Interesse haben, dürfen da mal drum rumstöbern und sich das einfach mal gönnen, nicht nur zu stöbern, sondern auch vorbeizukommen.
So ist
und auch jegliche Anfragen anderer Ideen, die da in unseren Zuhörern und Zuhörerinnen herrscht, können sie einfach zu dir kommunizieren. Und dann danke ich dir für diesen wunderbaren Austausch. Kochen ist Freude.
So ist es, genau. Mhm. Lebensfreude, vor allen Dingen.
Stimmt. Und ich glaube, es ist auch wichtig in der heutigen Zeit, das wieder zu lernen. Und das eben, ja, nicht nur zu lernen, sondern auch zu implementieren, weil ich glaube, die Welt ist gerade so chaotisch da draußen, dann sind das auch schöne Inseln, um es jetzt mal ein bisschen metamorphosisch auszudrücken, in denen man ja einfach eine gute Zeit hat.
So ist es, ganz genau.
Liebe Marianne,
in dem Sinne, ne?
Genau. Danke dir für deine Zeit und deine Gedanken und schicke sonnige Grüße raus. Werde alles andere unten verlinken. Und dann sage ich auf ganz bald.
Ja, auf ganz bald.
Und ich schicke sonnige Grüße raus. Genau, bis zum nächsten Mal hier im Podcast Gedankentänze.
Ja, tschüss.
Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.